Ja, ich finde es schön, dabei zu sein. Ich finde es schade, dass man sich nur über Zoom treffen kann, aber ich habe es vorher schon mal gesagt, wenn die Zeiten sich ein bisschen ändern, dann komme ich gerne auch vorbei und dann können wir uns auch mal alles so kennenlernen. Das wäre schön. Genau, das kam zustande oder ich wurde so ein bisschen vermittelt, dass ich heute eine anderthalb Nacht oder predigen darf und ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich darauf. Und es wird um das Thema gehen, der breite und der schmale Weg. Wir haben da sehr viele Bilder und Gedanken schon im Kopf, weil wir das ziemlich gut kennen, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Ich bin gespannt, vielleicht werdet ihr auch überrascht sein, was da noch so dahinter steckt. Ich war es zumindest, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich würde den Bibelvers gerne mal vorlesen. Ich kann ihn auch euch mal ranschmeißen. Ach nee, kann ich nicht. Aber macht auch nichts. Matthäus 7, es ist Matthäus 7, Vers 13 und 14. Da sagt Jesus: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg, die führen ins Leben und nur wenige sind es, die ihn finden. Und Jesus spricht in deinem Bild, um was zu verdeutlichen, und eigentlich gibt es den Zuhörern zwei Möglichkeiten. Ja, also sie können entweder das große Tor nehmen und den breiten Weg und der führt ins Verderben oder das schmale Tor und den schmalen Weg und der führt zum Leben. Und daraus entstehen so ganz einfache Fragen, wenn ich das lese. Erstens, was ist der breite und der schmale Weg? Und zweitens, Jesus sagt ganz am Anfang, geht durch das enge Tor. Stelle ich mir die Frage, wie schaffe ich das, durch dieses enge Tor zu gehen? Genau, das sind so die zwei Fragen. Und ihr kennt bestimmt das Bild, dieses ganz bekannte Bild von einem Künstler, der das illustriert hat und dargestellt hat. Mit dem breiten und dem schmalen Weg. Der breite Weg ist so der Weg des Vergnügens und der Weg des, ich weiß nicht, da wird dann Lotto gespielt und dann wird dann in Clubs gegangen und da klaut dann jemand was. Und das ist so ein breiter Weg, so der Weg des gemütlichen Lebens und irgendwie so der Sünde. Und der führt aber geradewegs in die Hölle. Und dann gibt es noch den schmalen Weg, das ist der Weg, da geht man in den Gottesdienst. Und da betet man füreinander, da unterstützt man sich. Und das ist wirklich so ein Weg, der führt hoch in die Berge, und der ist anstrengend. Und der führt aber dann in den Himmel. Und das Bild haben wir oft so in dem Kopf, diese Anforderungen, die an einen Christen gestellt werden, dass der schmale Weg eigentlich so Anforderungen zeigen und sagen, hey, du musst eigentlich als Christ so und so einen bestimmten Lebensstil leben, um in den Himmel zu kommen. Also solche Anforderungen, die wir an uns Christen stellen, ist oft so diese Anforderungen, du sollst fröhlich sein. Du sollst aber auch als Christ, solltest du auch ernst sein und genügsam. Du solltest auf keinen Fall stehlen, ja, du solltest großzügig sein. Du solltest deinen ganzen fleischlichen Trieben, solltest du entsagen und du solltest demütig sein. Du sollst barmherzig sein, du sollst alle 10 Gebote halten, du sollst alles Mögliche einhalten, um auf diesen schmalen Weg zu gehen. Und wenn wir Christen dann so diese ganzen Ansprüche erfüllt haben, dann haben wir diesen schmalen Weg gefunden und diese enge Pforte gefunden. Und bei all diesen Ansprüchen, ja, da handelt, das ist ja auch sehr gut, das zu tun und sich daran zu halten. Aber ich glaube, dass die Kernaussage dieses Textes eine andere ist, als wir vielleicht geglaubt haben, dass der breite Weg so der Weg der Sünde und des Vergnügens ist und der schmale Weg so der Weg der geistlichen Disziplin. Und ich bin darauf gekommen, weil der Kontext, in dem Jesus das sagt, eigentlich ganz anderer ist. Jesus erzählt es in dem Kontext von der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, da zeigt Jesus auf, also er vergleicht eigentlich das Leben der Juden mit dem Himmelreich. Er erklärt in der Bergpredigt, wie das Himmelreich funktioniert. Und da sind dann sehr viele Menschen unterwegs, seine Jünger und noch andere, die ihm dazuhören. Und die Jünger auch, aber auch die Juden, die haben das gekannt, wie das Leben mit solchen Anforderungen, mit so Maßstäben funktioniert. Ja, die hatten nicht nur die 10 Gebote, sondern die hatten über 600 Gebote, die denen erklärt, wie das Leben funktioniert. Also eigentlich waren die Juden diejenigen, die ganz genau wussten, wie so ein schmaler Weg funktioniert. Dieser Weg der Disziplin und der Regeln und der Gesetze. Wir können mal uns das so vorstellen, dass dieses Glas sozusagen das Gesetz ist und die Regeln, die die Juden einhalten müssen. Und es funktioniert dann quasi so, dass sie haben ihre Regeln zum Beispiel nicht morden. Und dann kommt so ein bisschen was, das ist Wasser. Ich habe das blau eingefärbt, damit man es besser sieht. Und dann kommt so ein bisschen was hier rein. Und dann heißt es, check, ich habe ein bisschen was erfüllt von dem Gesetz. Und dann, ja, ich war auch meiner Frau treu, auch eine Regel. Wieder ein bisschen was gecheckt. Wieder ein bisschen von dem Gesetz erfüllt. Und nächstes Gebot, ich gebe meinen Zehnten und ich zahle meine Steuern an den Tempel. Wieder was erfüllt von dem Gesetz. Und so sah das Leben eigentlich der Juden aus. Und da gab es auch einige, die Pharisäer, die waren darin sehr, sehr gut. Das waren quasi die Vorzeige-Juden. Und die haben da sehr, sehr gut darauf geachtet und haben sehr, sehr viel davon eingehalten. Ja. Und die haben dieses Gesetz sehr, sehr gut halten können. Die waren so die Vorbilder, die waren so die Ikone-Juden. Und Jesus sagt eigentlich in der Bergpredigt, es ist schön und gut, wenn ihr das einhaltet. Und eure Gesetze sind schön und gut. Mein Anspruch im Reich Gottes ist aber um einiges höher. Ist um einiges größer. Zum Beispiel sagt Jesus, ihr habt im Gesetz gelesen, im Alten gesagt, du sollst nicht töten. Ja. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen. Da sagen die Pharisäer, ja gut, schön und gut, ich habe noch nie getötet. Ich kann da ein bisschen was reinfüllen in mein Gesetz, um das Gesetz zu erfüllen. Aber ich sage euch, Jesus, also das Leben der Juden versus Himmelreich, ich sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen wird. Oder er sagt, ihr habt gehört, also das ist alles Teil der Bergpredigt, in der auch Jesus dann später von dem breiten und dem schmalen Weg redet. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, sagt er, okay, ja, ich war meiner Frau treu. Dann kann ich was reinkippen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur begehrlich ansieht, hat schon Ehe gebrochen. Und so stellt Jesus Schritt für Schritt dar, dass, also was für einen Anspruch er hat. Und er beschreibt eigentlich, dass dieser Anspruch, den Jesus hat, nicht einzuhalten ist. Und er sagt eigentlich, hey, wenn das euer Gesetz ist, wenn das euer Gesetz ist, dann ist das hier mein Gesetz. Dann ist das hier das Reich Gottes. Das ist jetzt ein ganz großes Glas, eigentlich müsste das noch größer sein, aber dann würdet ihr es nicht mehr sehen. Das müsst ihr eigentlich erfüllen und eigentlich noch viel, viel mehr, um ins Reich Gottes zuzugehören. Und das, was ihr hier macht, das reicht nicht ganz aus. Er sagt an einer anderen Stelle, auch in der Bergpredigt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und die Pharisäer hielten sich ja ziemlich für gerecht. Ja, die haben das ziemlich gut erfüllt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Macht es aber voller. Ja, vielleicht haben sie es fast wirklich, ihr Gesetz, ihre 600 Gesetze sehr gut halten können. Aber Jesus sagt, hey, das hier im Vergleich zu meinem Anspruch, das reicht niemals aus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst es bei Weitem übertreffen. Es reicht nicht. Und ich glaube, dass wir Christen es auch oft so machen. Ich glaube, dass wir dann sagen, okay, ich muss fröhlich sein, ich muss aber auch ernst sein, ich muss irgendwie meinen Zehnten geben und so weiter. Und wir versuchen, diesen Anspruch gerecht zu werden und versuchen, irgendwie durch Gewohnheiten, durch Selbstdisziplin, durch Regeln und Gesetze, diesen Anspruch von Gott gerecht zu werden. Ja, ich muss mich gut in der Bibel auskennen. Und so weiter. Das sind, glaube ich, so Dinge, die wir sagen. Ich muss jeden Tag in der Bibel lesen. Und Jesus sagt halt, das ist enge Tor und der schmale Weg. Es ist eigentlich dieser Weg hier. Weil nur dadurch kommt ihr in den Himmel. Nur wenn ihr den richtig, richtig engen Weg nehmt, dann kommt ihr in den Himmel. Und das heißt, der breite Weg ist eigentlich weniger der Weg des Vergnügens und der Sünde und des Entspannens, sage ich jetzt mal, sondern der breite Weg ist eigentlich der Weg des Versuchens und des Nichtschaffens. Ja, Jesus sagt, es sind wenige, die ihn finden. Es ist ein Weg des Versuchens und des Schaffens. In Vers 22, auch in Matthäus 7, sagt er nämlich, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan? Und ich könnte auch weitermachen, habe ich nicht in deinem Namen mich in der Gemeinde engagiert? Haben wir das nicht alles für dich getan? Habe ich mich nicht für dich so angestrengt? Und dann sagt Jesus in Vers 23, und ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Durch das breite Tor gehen wir dann, wenn wir versuchen, aus eigenen Bemühungen gerecht zu werden. Und interessant ist, dass die Leute sehr viel für Jesus getan haben, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft. Ja? Und wir meinen oft, dieser breite Weg ist so dieser gemütliche Weg, der einfache Weg, aber ich denke das nicht. Ich denke, dieser breite Weg ist oft der anstrengende Weg. Der Weg, der frustrierend ist und der uns manchmal auch wütend macht. Und ich glaube, wenn wir Christen auf so einem Weg unterwegs sind, um das herauszufinden, weil wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, dann fällt uns das manchmal gar nicht so auf. Ich glaube, das ist aber ein bisschen Teil unserer Natur. Ja, wir tun etwas und dann kriegen wir auch was dafür. Und deswegen, glaube ich, merken wir das manchmal gar nicht, wenn wir auf so einem breiten Weg unterwegs sind. Und vielleicht, ich möchte so ein paar Punkte aufzählen, um dem ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und vielleicht erwischt ihr euch dabei. Ich habe mich zumindest ein bisschen erwischt in der Vorbereitung. Weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Motivation zu hinterfragen, warum tun wir Dinge. Zum Beispiel können wir sehr fromm unterwegs sein, aber wir tun das aus Angst. Wir handeln eigentlich aus Angst. Aus der Angst, Gottes Gunst zu verlieren zum Beispiel. Oh, ich muss wieder beten, ich muss wieder Bibel lesen, weil sonst meint es Gott nicht mehr gut mit mir. Und dann tun wir Dinge und dann meinen wir lesen dann in der Bibel und wir tun irgendetwas Gutes und dann meinen wir, jetzt ist Gott uns wohlgesonnen. Jetzt kann ich beten und jetzt kann Gott mein Gebet auch erhören, weil ich mich angestrengt habe. Dann handeln wir aus Angst. Ja? Ich gehe in den Gottesdienst, damit Gott mir gnädig ist. Und ich lese fleißig in der Bibel, damit Gott mich nicht bestraft oder sowas. Und ich tue gute Dinge, weil ich sonst Angst habe, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Das ist Angstmotiv, das sind eigentlich Dinge, die tun wir dann schlussendlich für uns. Das ist der Weg des Versuchens. Ich versuche, Gottes Gunst zu erarbeiten. Ich versuche, Gottes Gnade zu erarbeiten und zu verdienen. Die andere Motivation, es gibt vielleicht viele, aber ich möchte zwei aufzählen. Einmal die Angst und der zweite Punkt ist zum Beispiel der Stolz. Ja, wenn ich aus Stolz handle, ich möchte mir zum Beispiel geistlich Anerkennung verdienen. Zum Beispiel ist es typisch für uns Christen, dass wir uns immer wieder darum drehen, was andere Christen von uns denken. Wir wollen geistlich gut dastehen. Wir können es uns nicht erlauben, ein richtig großes Auto zu kaufen, weil sonst glauben die anderen aus der Gemeinde, wir sind nicht bescheiden. Oder heute Abend ist Hauskreis, ich muss noch schnell in der Bibel lesen, damit ich was zu erzählen habe. Das sind Motivationen, das ist unser Stolz motiviert. Wir tun religiöse Dinge, warum? Weil wir uns etwas verdienen wollen. Die Anerkennung, das Leben. Ja, und das ist der breite Weg. Also vielleicht kann man auch nicht nur auf dem breiten oder auf dem schmalen Weg sein, sondern man ist eigentlich auf dem schmalen Weg als Christ unterwegs, aber man verhält sich vielleicht so, als wäre man auf dem breiten. Ja. Und ich habe mich da zum Beispiel schon ab und zu mal erwischt, wie ich irgendwie gemerkt habe, dass die christlichen Dinge, die frommen Dinge, die ich tue, gar nicht so fromm sind, sondern eigentlich ziemlich religiös. Und das Ende von dem Lied ist eigentlich immer Frustration. Und ich habe einige Freunde von mir, die waren wirklich mit Jesus sehr leidenschaftlich unterwegs und die sind in so eine tiefe Frustration gefallen, dass sie eigentlich den Glauben aufgegeben haben. Und ich glaube, das war die Folge ihrer Religiosität. Und ich glaube, das ist auch noch so vielleicht eine hinten Frage, um denen auf die Spur zu kommen. Wenn du gerade so eine Frustration erlebst in deinem Glauben, kann es sein, dass es daran liegt, dass du so lebst, als würdest du auf diesen breiten Weg gehen, als müsstest du dir noch irgendetwas verdienen. Und dann sind wir oft sauer. Manchmal sind wir sauer auf Gott, weil wir sagen, hey, ich habe mich doch so angestrengt, wieso lässt du das zu? ich engagiere mich doch in der Gemeinde, dann musst du doch auch irgendwas für mich tun. Oder solche Sachen, ich hab das und das getan und jetzt wurde ich trotzdem arbeitslos. So als ob wir uns Gottes Gunst verdienen könnten und dann werden wir sauer auf Gott. Bei mir ist es oft so, dass ich das in Bezug auch auf andere denke. Ja, wenn jemand anderes auch einen Schicksalsschlag erlebt, dann denke ich mir, warum ausgerechnet der? Der sich so liebt, der so mit dir unterwegs ist und der sich so in der Gemeinde engagiert, warum ausgerechnet der? Der hat das nicht verdient. Und dann merke ich, dass ich sauer auf Gott werde. Warum? Weil ich irgendwie so innerlich es gar nicht merke, aber innerlich denke ich, man könnte sich bei Gott was verdienen. Oder ich bin sauer auf mich selbst. Also nicht nur auf Gott, sondern auch auf mich selbst. Ich mache mich selbst fertig und sage, hey, schon wieder nicht geschafft. Manu, du bist so schlecht. Und ich mache mir dann Vorwürfe und ich schreie mich innerlich so an und ich mache mich fertig und ich bin richtig sauer, dass ich es wieder nicht geschafft habe, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Oder dann mache ich einen Fehler und ich muss die Konsequenz tragen und ich mache mich dafür fertig und ich schiebe es darauf und sage, ja, das liegt daran, weil ich nicht der gute Christ bin, der ich sein sollte. Oder ich bin vielleicht auch sauer auf andere Christen und enttäuscht von anderen Gemeinden und sage, hey, die haben es wirklich nicht verstanden. Also wenn man so solche Lieder singt, ja, wenn man so lebt wie die, also da bin ich wirklich sauer. Wenn die diese theologische Meinung haben, boah, also da werde ich sauer. Also so wie der und er lebt, der sollte mal sein Leben auf die Reihe kriegen, bevor der mir irgendwas zu sagen hat, weil diesen Anspruch, also dem wird der nicht gerecht. Und dann wird man sauer, weil so ein religiöses Herz in uns schlägt, das auf diesen breiten Weg geht, das sich was verdienen möchte. Es ist der Weg des Versuchens und es führt in Frustration. Und Jesus sagt, dieser Weg, der führt ins Verderben. Es geht noch viel weiter als die Frustration. Dieser Weg wird uns nicht retten und alles, was du dir erhoffst von diesem Leben, wirst du nicht bekommen. Du wirst das Gegenteil bekommen. Und jetzt ist die Frage, was ist dann der schmale Weg? Und ich liebe so Predigten, die ganz einfach erklären, hey, ich habe 3 Punkte, Punkt 1, 2 und 3, die gebe ich euch mit in die Woche und dann könnt ihr euch daran orientieren und ihr könnt darüber nachdenken. Und ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, okay, was gibt's für 3 Punkte über den schmalen Weg, den ich irgendwie so für mich und für euch daraus ziehen kann, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, so Punkte herauszufinden. Ich glaube, es ist gut so, weil 3 Punkte wären vielleicht schon wieder so eine Liste, die man abarbeiten könnte, wo man dann wieder sowas reinfüllen kann und abhaken kann, habe ich doch gemacht. Also muss es jetzt ja auch laufen als Christ. Und ich glaube, das bleibt auch so ein Suchen und ein Finden. Und deswegen ist es auch gut. Trotzdem möchte ich darüber reden, wie dieser schmale Weg ist und wie wir als Christen auch auf diesem schmalen Weg bleiben und so leben, wie wir auf diesem schmalen Weg leben. Und Jesus sagt, das ist der Weg, der zum Leben führt. Und es sind nur wenige, die ihn finden. Der Weg, der zum Leben führt, das bedeutet erstmal, dass wir ewiges Leben bekommen. Und das ist für die meisten von uns ja nichts Neues. Wir wissen, wie das funktioniert. Jesus starb für uns und jetzt dürfen wir leben. Und es ist für uns irgendwie so ganz leicht erklärt und auch manchmal sehr schnell abgetan. Auch zu schnell abgetan, weil diese Sache, die ist wirklich essentiell, die ist überlebenswichtig, um auf diesen schmalen Weg zu gehen. Und deswegen möchte ich darüber reden. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und auch wenn Gott allmächtig ist, kann er seinem Wesen nicht widersprechen. Gott kann zum Beispiel auch nicht lügen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit kann nicht lügen, selbst wenn sie lügen wollen würde. Sonst wäre sie nicht mehr die Wahrheit. Und wenn Jesus sagt, wenn Gott sagt, ich bin die Liebe, dann kann Gott nicht nicht lieben. Gott muss lieben. Er kann gar nicht anders. Selbst wenn er wollen würde, kann er nicht. Er muss lieben. Und mit all seiner brennenden Liebe zu dir und zu deinem Ehepartner, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Kindern mit all dieser brennenden Liebe, die ihn dann so packt und die ihn treibt, kommt er auf diese Erde. Die zwingt ihn regelrecht dazu, auf diese Erde zu kommen. Seine brennende Liebe. Und dann sagt er kam in sein Eigentum zu denen, die er so sehr liebt. Er kam in sein Eigentum. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mit seiner allen übersteigenden Liebe. Und dann schaut er auf Jerusalem und er weint und sagt, o Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt. Es ist die brennende Liebe und diese Liebe, die bringt ihn so weit, dass er sich umbringen lässt von den Menschen, die er liebt. Die Bibel sagt, ganz bekannte Verse, er war verachtet, von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemanden, vor dem man sein Gesicht verbarg. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dieser Gott, der uns so sehr liebt. Und dann nahm er unsere Krankheit auf und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen geschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein paar Minuten bevor Jesus von diesem breiten und dem schmalen Weg spricht, sagt er, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz wegzunehmen und zu sagen, hey, das gilt nicht mehr, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich mache das jetzt kurz, damit ihr das seht. Randvoll gefüllt. Jesus hat das Gesetz nicht weggenommen, hat nicht gesagt, hey, das gilt nicht mehr, das zählt nicht mehr, es ist alles egal. Sondern Jesus ist gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Und Jesus hat es auch erfüllt. Durch seinen Tod hat er unseren Missstand, das, was wir nicht geschafft haben, hat er durch seinen Tod am Kreuz aufgefüllt. Und wir brauchen Gottes Gunst nicht mehr zu erarbeiten, Gottes Gnade uns nicht mehr zu erarbeiten, weil Jesus schon alles erarbeitet hat. Wir können auch Gottes Gunst nicht mehr verlieren, weil wir durch Jesus Christus Gottes Kinder sind. Wir können auch das ewige Leben uns nicht mehr erarbeiten, weil wir durch Jesus Christus, weil es vergeben wurde. Und Gott kann auch nicht gnädig mit uns, nur wenn wir Bibel lesen, sondern er ist deshalb gnädig mit uns, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wir können aufhören, uns so viel Druck zu machen, geistlichen Druck, und zu sagen, ich muss das auch noch abarbeiten und ich muss so sein als Christ und das muss ich tun und ich muss endlich evangelisieren und das muss ich machen. Das ist der breite Weg, das ist der Weg aus Angst, aus Stolz, Gottes Gnade zu verlieren oder die Anerkennung der Menschen zu gewinnen. Das ist der breite Weg, Gottes Gnade zu gewinnen, zu verdienen. Und der andere Weg, der schmale Weg, das ist der Weg der dankbaren Liebe. Weil sich Gott so sehr nach mir sehnt, möchte ich das Beste geben. Ich möchte mich nicht schuldig machen, weil Jesus mich liebt, weil er für mich gestorben ist. Das ist der Weg aus dankbarer Liebe. Nicht der Weg aus Angst oder aus Stolz, sondern der Weg der dankbaren Liebe. Und jetzt zur letzten Frage, wie bleiben wir auf diesem Weg? Weil immer wieder, ich habe zumindest immer wieder damit Schwierigkeiten und immer wieder bin ich enttäuscht und frustriert und tue Dinge aus Angst. Letzte Frage, wie bleiben wir auf diesem Weg? Auf dem schmalen Weg? Wie bleiben wir darauf? Ganz schön schwer geworden, das Graf. Und die Bibel ist sich da eigentlich einig, ja. Also immer wieder, wenn es in den Briefen auch darum geht, ein heiliges Leben zu führen, als Christ den Ansprüchen Gottes sozusagen gerecht zu werden oder so würdig unsere Berufung, gibt es eigentlich kaum oder keine Bibelstelle, die nicht auch von dem Evangelium erzählt oder Jesus Christus erwähnt. Im Titusbrief zum Beispiel steht, dass Gottes Gnade uns erzieht. Also es ist nicht unsere Selbstdisziplin, die uns zu besseren Christen macht. Und auch nicht dein Ehrgeiz, sondern es ist Gottes Gnade. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Gott und damit auch seine Liebe besser kennenlernen und bewusster werden, dass wir von innen heraus verändert werden, dass nicht nur unsere Taten sich ändern, also dass wir unser Geld nicht nur geben, weil wir großzügig sein wollen, sondern dass wir wirklich großzügiger werden. Ja, wir handeln dann nicht nur, sondern wir werden heiliger. Und im 2. Petrus 1, Vers 3 zum Beispiel steht es, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, wenn wir ihn immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut, oder ein Leben in Gottesfurcht zu führen. Wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, nicht wenn wir uns noch mehr anstrengen oder wenn wir uns noch mehr To-Dos machen, oder wenn wir uns fertig machen, oder wenn wir uns mit anderen Christen vergleichen, sondern wenn wir Jesus besser kennenlernen. Er hat uns, 2. Petrus 1 ist das immer noch die ersten Verse, er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Oder er hat uns alles gegeben, um ein Leben in Gottesfurcht zu führen, in der Erkenntnis von ihm, der uns berufen hat. Also er hat uns alles gegeben, indem wir ihn erkennen und verstehen. Und es wird einmal, wird es auf den Höhepunkt kommen, nämlich dann, wenn wir bei ihm sein werden. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, ist 1. Johannes 3, Vers 1 oder die ersten Verse. Da steht, seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Und wir sind es tatsächlich. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir einmal sein werden. Wir wissen nur, Gottes Erkenntlichkeit nur, dass wir so sein wie er. Und warum werden wir so sein? Das steht auch in den Versen. Wir wissen nur, dass wir so sein werden wie er, weil wir ihn sehen werden. Wenn wir Jesus sehen und erkennen, werden wir angetrieben, aus dankbarer Liebe zu handeln. So werden wir verändert. Das ist dieser Leben führt. Ja, wir werden nicht nur liebevolle Taten tun, sondern wir werden nicht nur Bibel lesen, weil wir halt Bibel lesen, sondern weil wir mit anderen Menschen umgehen, sondern wir werden die anderen Menschen richtig lieben lernen. Wir werden nicht nur handeln, sondern wir werden verändert. Und Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn du wirklich vielleicht gerade so ein frustriertes Christsein lebst und sagst, oh Mann, irgendwie ist es doch mühselig und man muss das Leben halt irgendwie rumkriegen und irgendwie kämpft man sich halt durch als Christ, dann sagt Jesus, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir, weil mein Joch ist leicht. Der Weg, den ich dir biete, ist der Weg der dankbaren Liebe. Und wenn du einen Glauben von Frustration erleben möchtest, ja, und gleichzeitig Verändern erleben willst, dann nur dadurch, dass du Jesus und seine Liebe erkennst. Und das immer mehr und mehr. Und ich möchte noch so einen letzten Tipp mitgeben zum Abschluss, den ich mir auch ernst nehme. Und zwar, wir Menschen, wir ticken ja immer ein bisschen anders, ja. Heute ist Muttertag. Und ich habe auch mir überlegt, wie schenke ich meine Mutter, wie zeige ich meiner Mutter meine Liebe. Und da ist jeder Mensch anders. Ja, manche mögen es, Blumen geschenkt zu kriegen. Manche Mütter wollen vielleicht einfach nur, dass man Zeit mit ihnen verbringt oder dass man denen mal einen netten Brief schreibt oder so. Und so sind wir unterschiedlich. Ja? Der eine, der würde gerne Zeit mit anderen verbringen, um die Liebe wahrzunehmen und die Wertschätzung zu bekommen. Der nächste will ein Geschenk haben und so weiter. Und so sind wir auch unterschiedlich mit Gott. Der eine, der geht in die Natur und erfährt Gottes Liebe ganz extrem in der Natur. Der nächste erfährt Gottes Liebe ganz extrem in der Fürsorge für andere oder in seinem Dienst in der Gemeinde. Der nächste würde gern lieber alleine sein, einfach in seinem Kämmerchen. Der nächste würde einfach richtig laut Musik hören und wie David tanzen, wie auch immer, um seine Liebe zu begegnen. Und mein Tipp, worum ich mich auch bemühe, ist diese Orte und meine Art zu pflegen, wo ich Gottes Liebe besonders leicht erlebe. Tropfen der Farbe. Und genau, das wünsche ich mir irgendwie, dass ihr auch auf euch auf den Weg macht und sagt, okay, wo erfahre ich Gottes Liebe gut und schnell und wo fällt mir das leicht? Ist es laute Musik? Ist es stilles Gebet? Ist es, wenn ich allein in der Bibel lese oder wenn ich darüber nachdenke über sein Wort und richtig diskutiere mit Menschen? Wo erfahre ich Gottes Liebe? Und dann suche ich diese Orte und ich sage, ich möchte dorthin gehen, um diesen Jesus besser kennenzulernen, um auf diesem schmalen Weg zu bleiben, um den Weg der dankbaren Liebe zu gehen. Ich möchte nochmal den Vers vorlesen und dann würde ich zum Abschluss noch beten. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Jesus, vielen Dank, dass du uns Leben schenkst. Danke, dass du uns ein Leben gibst, das besser ist, Herr Jesus. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du das Gesetz erfüllst und dass du uns nichts mehr aufladest, was wir tragen müssen an Regeln und Gesetzen, um ein erfülltes Leben zu führen. Danke, dass wir deine Gnade nicht erarbeiten können. Und danke, dass wir deine Gnade auch nicht mehr verlieren können, Jesus. Danke, dass wir deine Gunst nicht erarbeiten können und dass wir deine Gunst auch nicht mehr verlieren können. Danke, dass deine Vergebung so groß ist, dass egal, was wir getan haben und wir tun werden, dass du uns vergibst. Und danke, dass es nichts gibt, was uns von deiner Liebe trennt. Jesus, hilf uns dabei, auf dem schmalen Weg der dankbaren Liebe zu leben, indem wir dich besser kennenlernen. Zeig uns deine Liebe, zeig uns deine Größe und Herrlichkeit, damit wir aus Liebe motiviert dir nachfolgen. Danke dafür. Amen.